Kerstin Münstermann ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Johannes Winkel, Adis Ahmetovic und Ibrahim Nava. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn Kerstin Münstermann ganz herzlich begrüßen, intime Kennerin deutscher Politik, die wir fragen wollen müssen, ob sie es auch so sieht wie die Kollegen der Wirtschaftswoche vor ein paar Tagen, denen mit Blick auf die Lage der Regierung der schöne Karlauer in den Sinn kam, High June in Berlin. Im Juni soll es jetzt passieren, die großen Reformen und alle gleichzeitig. Es gibt sogar schon einen Termin dafür, 30. Juni. Das ist der Tag, an dem jetzt Deutschland gerettet wird. Das Ding ist nur, seit dem Besuch von Robin Alexander gestern hier, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, sind wir endgültig verwirrt, denn offenbar weiß zumindest der Vizekanzler nichts von diesem Termin. Und der schöne Satz dazu lautet, also ich habe da nichts im Kalender stehen. Fällt also die Rettung Deutschlands aus oder ist sie nur um ein paar Stunden verschoben? Viele Fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, vielleicht kann ja Adis Ahmetovic lösen, außenpolitischer Sprecher der SPD. Weiß er also, was am 30. Juni in Klingbeils Kalender steht und was genau? Denn er sagt, wir haben es mittlerweile geschafft, das Wort Reformen so derart negativ zu besetzen, zu konnotieren, dass jeder Mensch in diesem Land sofort Angst bekommt, wenn er dieses Wort nur hört. Und um ehrlich zu sein, das ist interessant, mich wundert das nicht. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, ist bei uns, der ja als Rentenrebell in die Geschichte zumindest dieser Koalition eingehen wird. Und der jetzt nachlegt, wenn er sagt, es gibt eine wirklich skurrile Zahl. Nur die Rentenerhöhung, also nicht die Rentenausgaben, sondern nur die Erhöhung in diesem Jahr, kostet ungefähr 20 Milliarden. Allen gegönnt. Aber gleichzeitig, sagt er, erklären wir jungen Leuten mal wieder, dass 100 Millionen fürs BAföG schon wieder nicht drin sind. Und beim Elterngeld kürzen wir vorsichtshalber gleich mit. Das nenne ich mal Prioritätensetzung. Herzlich willkommen. Gleich zu Beginn aber wollen wir mit einem der wenigen Kriegsreporter, die noch regelmäßig von der Situation an der Front in der Ukraine berichten, nämlich mit Ibrahim Nava sprechen. Das ist allein schon deshalb so gefährlich, weil mittlerweile offenbar gar nicht mehr so richtig klar ist, wo die Front eigentlich verläuft. Das, was als Front bezeichnet wird, sagt er, hat sich in Wahrheit längst zu einer mehrstufigen Todeszone ausgeweitet. Und jeder, der sich dorthin wagt, muss damit rechnen, dass sich mit Sprengstoff beladene Kamikaze-Drohnen auf jedes erdenkliche Ziel stürzen. Und dann der entscheidende Satz, wir haben jetzt zum ersten Mal eine Art Pattsituation in der Ukraine. Heißt das, Ahmetovic nickt schon, sehe ich hier, ist das die Chance auf Frieden? Herzlich willkommen, wichtige Frage. Ja, ist es das?
Ich glaube, dass wir aktuell in eine Phase kommen könnten, die zumindest die Chancen erhöhen, dass es zu einem Anfang von Diplomatie kommt in diesem Krieg. Denn im vergangenen Jahr hat die russische Armee pro Monat noch etwa 400 bis 500 Quadratkilometer pro Monat erobert. Das ist ein bisschen mehr, nur zur Einordnung, als die Gesamtfläche Münchens. Wenn wir jetzt gucken, Januar 2026 bis Mai 2026, dann ist das nahezu null. Das heißt, die Russen kommen nicht mehr voran. Im vergangenen Monat, ich habe es gerade noch mal angeguckt, sind es 14. Negativ, ne? Es gab auch schon negative Zahlen, aber jetzt im vergangenen Monat waren es 14 Quadratkilometer, quasi nichts. Und Putin hatte ja offensichtlich den Optimismus, dass er bis Jahresende, sollen seine Generäle ihm auch gesagt haben, den Donbass, also die Ostukraine, komplett erobern könnte. Davon ist der Stand jetzt meilenweit entfernt. Zur Einordnung, als ich im vergangenen Jahr im Mai hier saß, an gleicher Stelle, da hatte ich gerade 48 Stunden an einem Erdloch mit ukrainischen Drohnenpiloten nahe Konstantinivka verbracht.
Sehen wir hier, ne, auf der Karte.
Richtig, das sehen wir da, ja. Und man muss sich nur zur Einordnung mal sagen, damals haben die Russen versucht, diese kleine Stadt Konstantinivka zu erobern und sie waren noch 15, 20 Kilometer entfernt. Ich habe die Jungs jetzt wieder getroffen und die Russen sind immer noch nicht kurz davor, Konstantinivka einzunehmen. Da hat sich quasi nichts getan.
Was für ein unfassbar brutaler Krieg, ne? Weil trotzdem verlieren allein die Russen offenbar jeden Monat nach wie vor, obwohl sie keinen Quadratkilometer weiterkommen, 30.000 Mann.
In Wellen. Wir sehen das auf den Bildschirmen der Drohnenpiloten der ukrainischen. Ich habe es jetzt wieder gesehen.
Ja.
da werden jeweils 2 bis 3 russische Soldaten von einer Baumreihe zur nächsten geschickt. Ukrainische Drohnen warten nur auf den Moment, dass da jemand losrennt. Und sofort stürzt sich genau so eine mit Sprengstoff beladene Kamikaze-Drohne, Handteller groß, auf jede Bewegung, also auf jedes Fahrzeug, aber auch auf jeden Russen, der versucht, zur nächsten Baumreihe zu kommen. Es ist am Ende quasi eine Lotterie, ob du überhaupt ein paar Meter vorankommst oder nicht. Und am Ende ist es ein Kampf um ein paar Meter, um ein paar Baumreihen im Osten der Ukraine aktuell. Natürlich wird auch im Süden und so gekämpft, aber der Hauptfrontabschnitt ist weiterhin der Donbass.
Wahnsinn. Heißt, wenn du getroffen wirst, bevor wir jetzt gleich einmal nach Kiew gehen, wo es wieder unfassbare Angriffe gab und die Verletzung möglicherweise vergleichsweise leicht ist, ist die Bergung dann so schwierig, dass du trotzdem verblutest?
Also wenn du so getroffen wirst, dass du nicht mehr laufen kannst, dann ist es nahezu dein Todesurteil aktuell. Weil Wahnsinn. Evakuierungen quasi nicht mehr möglich sind. Mhm. Es ist vorbei, du kannst nicht mehr einfach mit einem gepanzerten Fahrzeug da reinfahren, da stürzt sich sofort alles drauf. Was wir hier sehen, ist ein verletzter ukrainischer Soldat, der wird mit einer Bodendrohne, mit einem Roboter gerade transportiert. Aber auch diese Roboter werden ständig von diesen Kamikaze-Drohnen angegriffen.
Das ist das Bild. Das war der Umschnitt, ja? Das war das Bild von oben.
Das war eine andere Szene, aber genau zu sowas kommt es die ganze Zeit. Und auch dazu nochmal, ich habe ein Team getroffen, Da Vinci Wolves heißt diese Brigade, die setzen diese Bodenroboter vor allem ein. Die Lebenszeit von einem so einem Bodenroboter sind 5 bis 10 Einsätze. Mhm. Dann ist der weg, dann ist er stecken geblieben oder zersprengt worden. Das ist ein Krieg
in dieser Todeszone. Und alles, was da drauf ist, auch.
Natürlich. Richtig, und das ist in dieser Todeszone, das hat mich jetzt auf meiner Reise beeindruckt, die Frontsoldaten, also die wirklich in den vorderen 10 Kilometern bis zur Kontaktlinie mit den Russen Zeit verbringen müssen, die kommen da quasi nicht mehr raus. Du bist monatelang, nicht mehr Tage oder Wochen, du bist monatelang in diesen Erdlöchern. Ich habe jetzt Soldaten getroffen, die haben mehr als 100 Tage am Stück in Erdlöchern in dieser Todeszone verbracht. Das ist ein Video, was einer dieser 3 Soldaten, die ich getroffen habe, aufgenommen hat. Man sieht die Bedingungen dort. Man darf quasi nie ans Tageslicht, weil wenn du dich einmal blicken lässt und die Drohne erkennt dich, dann lässt sie nicht mehr von dir los. Die Versorgung läuft im Grunde nur noch per Drop, also da wirft eine Drohne, wirft ein Lebensmittelpaket ab oder ein bisschen Munition ab in dein Erdloch irgendwo hin. Du sammelst es auf und das Problem ist, du kannst quasi nur noch überhaupt eine Evakuierung wagen, zu Fuß und dann abgeholt werden, wenn es absolutes Hundewetter gibt. Das heißt, wenn es regnet, wenn es Nebel gibt, weil dann die Drohnen eben nicht mehr sehen und fliegen können.
Sie haben dazu einen Satz geschrieben, der mir echt unter die Haut ging. Wer seine Stellung lebend erreichen oder verlassen will, benötigt mittlerweile genau 3 Dinge. Hundewetter, funktionierende Beine und sehr viel Glück.
Ja.
Das heißt, du bleibst im Grunde definitiv so lange da drin, bis das Wetter so ist, dass Nebel die Sicht versperrt und so weiter, weil es ansonsten so gefährlich ist.
Sonst hast du keine Chance mehr.
Wie verändert das denn die Berichterstattung, wenn wir auch noch mal Bilder von der Front sehen? Weil es gibt ja viele Leute, die auch nach Besuchen von Ihnen hier in der Sendung sagen, was für ein Unterfangen, warum tut er sich das an? Das sind Leute, ja, die Todessehnsucht und Verrückte und so weiter. Ich sehe das vollkommen anders. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es Leute gibt wie Sie, die bereit sind, zumindest einen Ansatz von Wahrheit da von dieser Situation zurückzubringen, weil der Rest ist einfach Propaganda von beiden Seiten. Wie gefährlich ist das für Sie?
Das ist eine Dimension, die alles eigentlich unberechenbar macht. Ich kann nur mal zur Einordnung sagen, als wir da letztes Jahr im Mai 2025 im Erdloch waren, waren wir 12 Kilometer von der Kontaktlinie entfernt. Die Soldaten, die ich jetzt getroffen habe, die haben mir gesagt, wenn wir diesen Weg jetzt so gehen würden, wie wir vor einem Jahr gegangen sind, dann sind wir tot, weil eine Drohne uns sofort trifft. Die Dichte, die Vielzahl dieser Drohnen hat sich so massiv erhöht. Und das macht für uns die Berichterstattung wahnsinnig schwierig. Selbst 30, 40 Kilometer hinter der Kontaktlinie bist du nie sicher. Wir sind im vergangenen Oktober, ist ja mein Team und ich sind ja in einen Lancet-Drohnenangriff geraten. Ein Soldat neben uns wurde getötet. Das ist 28 Kilometer von der Kontaktlinie entfernt passiert. Das heißt, also wir waren auch jetzt wieder 25, 30 Kilometer nahe der Kontaktlinie. Aber es ist so eine Stimmung in der Luft, dass es jederzeit einschlagen kann.
So, Sie sind sozusagen der mediale Teil. Was ist mit denen, die da rein müssen? Wie schwer ist es, noch Leute zu finden, die bereit sind, das zu tun?
Also Frontsoldaten, Infanteristen zu finden, ist für die Ukraine einer der schwierigsten Dinge aktuell. Also die das vor allem freiwillig machen wollen, weil sich natürlich rumspricht, dass du da 100 Tage oder mehr am Stück in diesen Erdlöchern sitzt. Deswegen ist die Überlebenschance oder zumindest die Chance, da heil rauszukommen, ziemlich gering aktuell. Und das ist auch einer der größten Probleme. Also wenn wir über Personalmangel sprechen, dann sprechen wir vor allem über den Mangel an Soldaten, die wirklich ganz vorne diese Abschnitte besetzen.
Und Sie haben neulich gezeigt, wie sehr dieser Krieg, der jetzt seit 4,5 Jahren geht, ne, diese Gesellschaft verändert, bis runter zu den ganz Kleinen. Kinder, die in der Schule ausgebildet werden. Sie vorbereiten auf Krieg. Wie sieht das aus?
Das ist ein Pilotprojekt in Schulen in Kiew. Das Unterrichtsfach nennt sich Verteidigung der Ukraine. Wir sehen hier die Bilder, das haben wir gedreht. Es war in einem Wald, da haben die eine Doppelstunde gehabt. Da haben sie militärische Grundkenntnisse gelernt. Die sind dann mit Holzwaffen eben durch so einen Parcours gegangen. Die lernen aber auch ganz konkret, wie verhalten sie sich, wenn da plötzlich ein Minenfeld auftaucht in einem Wald. Wie verhalten sie sich, wenn plötzlich eine Drohne in meinem Wohnblock einschlägt und jemanden verletzt? Also auch medizinische Grundkenntnisse. Und natürlich werden diese jungen Menschen, die sind 14, 15, 16, auf das vorbereitet, was natürlich viele befürchten, ein sehr langer Krieg.
Sie sagen sehr langer Krieg. Das heißt, in der Ukraine geht man davon aus, dass das noch lange geht?
Also selbst die Kommandeure, die ich jetzt getroffen habe, an Abschnitten, wo es jetzt wieder deutlich besser läuft, die rechnen nicht damit, dass es irgendwie in den kommenden Monaten da zu einem diplomatischen Durchbruch oder so kommt. Also die stellen sich alle darauf ein, dass sie zumindest dieses Jahr noch weiter kämpfen. Und auch in der Bevölkerung, da war ja die Euphorie mit dem Amtsantritt von Trump groß. Es könnte jetzt ja mal wirklich einen Durchbruch geben. Aber das ist vorbei. Das höre ich von gar niemandem mehr. Jetzt glaube ich aber wirklich, dass wir in eine Situation kommen könnten, weil Putin nicht mehr vorankommt und weil natürlich auch diese massiven Drohnenangriffe mit den Langstrecken-Kamikaze-Drohnen der Ukraine tief im Hinterland in Russland Raffinerien treffen, Militärstützpunkte treffen. Heute der Einschlag in St. Petersburg. Genau. Ja. Also all das
zeigt
ja, dass dieser Krieg wirklich ganz tief in Russland angekommen ist. Und die russische Armee hat aktuell keine effizienten Abwehrmittel.
Das sind die Bilder hier, ne, von Selenskyj selber gepostet.
Ja.
Das ist jetzt St. Petersburg.
Das ist St. Petersburg.
Für Russen wichtiges Zentrum. Das heißt, was hat das für eine Wirkung? Das ist ja psychologische Kriegsführung vor allen Dingen, die wir da sehen. Ne? Und auch Zerstörung von Infrastruktur.
Also es hat zum einen natürlich diesen Effekt, also dass die Leute wirklich merken, dieser Krieg ist in unserem Land angekommen, in Russland. Da kann auch kein Politiker denen mal was vormachen, wenn die aufwachen und die Rauchwolken über der Stadt liegen. Und zum anderen, es sind messbare Erfolge. Es sind wirklich, wirklich wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser Dimension messbare Erfolge. 20-40% der russischen Ölexportkapazität lahmgelegt in den vergangenen Monaten als Resultat. Es gibt Berichte von der Krim und von russischen Regionen, dass Treibstoff rationiert wird.
Ist das glaubwürdig, wenn man das hört? Das für Ihre Einschätzung nach?
Das halte ich für glaubwürdig. Wir sehen ja die Bilder, das ist ja verifiziert, die Bilder der Einschläge auf diesen Raffinerien, die sehen wir ja jeden Tag. Das kann man auswerten. Also das ist kein Geheimnis, ja? St. Petersburg, das beste Beispiel heute.
Und kontrastiert so hart zu dem, was wir aus Kiew sehen. Da hat man nicht den Eindruck, dass die Russen in irgendeiner Form in einer Situation sind, dass sie nicht mehr zurückschlagen könnten. Sie sagen, lasst ihn nicht täuschen. Das ist Terror. Das ist von vorletzter Nacht, glaube ich, was wir hier sehen. Das ist Terror, aber das ist mitnichten ein Nachweis von Stärke. Warum?
Es gibt ein klares Muster. Also ich habe diese Nacht übrigens in Kiew miterlebt. Ich war in der Metrostation und saß da mit ganz vielen Menschen, tausende Menschen, die die ganze Nacht in dieser Metro verbracht haben. Und oben sind die ballistischen Raketen, die Marschflugkörper und die Drohnen der Russen eingeschlagen. Massive Zerstörung am nächsten Tag in ganz Kiew. Aber
weiß man mittlerweile, wie viele Tote hat es da gegeben?
Es hat in der ganzen Ukraine mehr als 100 Verwundete und es waren knapp 20 Tote, war mein letzter Stand gegeben. Und in Kiew, hier sehen wir die Bilder auch, riesige Zerstörung auch an ziviler Infrastruktur.
Ja,
ich glaube aber, das ist tatsächlich ein Zeichen russischer Schwäche, die wir aktuell erleben. Es gibt ein klares Muster. Putin droht immer dann, vor allem nuklear, wenn es auf dem Schlachtfeld nicht gut läuft. November 2022, die ukrainische Armee hat die beste Phase ihres Kriegs. Sie erobert zuerst große Gebiete in Kharkiv im Nordosten zurück und erobert dann die Großstadt Cherson zurück. Mhm. Ja, wir waren dabei, wir waren da, als diese Stadt zurückerobert wurde durch die ukrainische Armee. Mhm. Und was passiert? Putin droht nuklear so eindeutig und offen wie nie zuvor. Und es gibt glaubhafte Berichte, dass auch die amerikanischen Geheimdienste damals die Wahrscheinlichkeit für deutlich erhöht gehalten haben, dass Russland taktische Atomwaffen einsetzen könnte. Ende 2024, es gibt den ersten Einsatz der Mittelstreckenrakete Oreshnik, die auch nuklear bestückbar ist. Ein ganz klares Signal, dass Russland das einsetzt, auch an Europa, an den Westen. Passt auf, wie weit ihr es treiben wollt. Ich kann auch anders. Und was ist 2 Monate zuvor passiert? Die ukrainische Armee ist in der russischen Region Kursk mit Bodentruppen eingedrungen und hat sich auf diesem Gebiet festgesetzt. Das heißt, der Krieg
relativ
ist sogar
lange, ne?
Relativ lange, monatelang ging das. Ja. Das war wieder so eine Phase, wo etwas richtig ins Rutschen gegangen ist. Und jetzt, wir haben darüber gesprochen, läuft es für die russische Armee wieder überhaupt nicht. Mhm. An der Front kommt man nicht mehr voran. Und wieder kommt dieses Säbelrasseln, vor allem das nukleare Säbelrasseln.
Und es kommt eine neue Waffe zum Einsatz, Zirkon.
Genau,
was ist das, eine Hyperschallrakete?
Hyperschallrakete, genau.
Was ist der Unterschied zu dieser Oreshnik? Das ist doch auch eine
Hyperschallrakete. Eine schnellere Rakete.
Noch schneller.
Genau, eine schnellere Rakete.
Das heißt, die fliegt mit welcher Geschwindigkeit? Ist die unterwegs?
Tausende km/h. Das ist aber jetzt nochmal kein Unterschied. Also bei der Abwehr, wir müssen ja vor allem über die Abwehr reden, wie die Ukraine das abwehren kann. Da braucht die Ukraine eben vor allem diese PAC-3 Patriot-Abwehrraketen der Amerikaner. Und der Grund, warum wir auch diese Bilder jetzt aus Kiew sehen, ist, die haben kaum Munition mehr, kaum PAC-3-Raketen mehr, um diese schnellsten russischen Raketen, egal ob es Hyperschall ist, ballistische Rakete ist, vom Himmel zu holen. In der vergangenen Nacht, die ich dort verbracht habe, als die massiven Angriffe gab, hat man laut ukrainischen Angaben 40 von 71 dieser Raketen abwehren können. Das heißt, 31 sind eingeschlagen, haben diese große Zerstörung ausgelöst. Und wir müssen damit rechnen, dass es zu weiteren massiven Angriffsfällen dieser Art kommt. Und die Ukraine hat in den Großstädten wenig Abwehrmöglichkeiten.
Sie sagen, so voll habe ich die Metro, die Station, selten erlebt. Da können wir ein paar Bilder davon zeigen. Das heißt, was sind das für Szenen, die sich dann da abspielen? Da sind ja dann ganze Familien mit Kindern mitten in der Nacht unterwegs. Was macht das mit der Gesellschaft dort? Was macht das auch mit der Wirtschaft? Was bedeutet sowas?
Man muss sich vorstellen, wir hatten natürlich alle die Vorahnung, dass das kommen könnte. Mhm. Es gab Luftalarm gegen Mitternacht. 1 Uhr, 2 Uhr gab es dann irgendwann die Nachricht, es sind ballistische Raketen im Anflug auf Kiew. Dann heißt es ganz schnell, man muss los. Ich habe überall rennende Menschen gesehen Richtung Metro. Und als wir in die Metro gekommen sind, haben wir genau das gesehen. Es war rappelvoll. Die haben Familien ihre Zelte aufgeschlagen, um dort die Nacht zu verbringen. Mhm. Tausende Menschen alleine in der Metro, in der ich war. Familienväter, die da ihren kleinen Kindern irgendwie ein Buch vorgelesen haben, um die irgendwie durch die Nacht zu bringen. Und du hast, vor allem wenn du in der, also es sind mehrere Etagen in dieser Metro, wenn du in der oberen Etage warst, hast du teilweise bei nahen Einschlägen es wirklich nochmal richtig rumpeln gehört. Und es ist dann teilweise auch so ein Raunen da durch den Saal gegangen. Also du kriegst das unmittelbar mit und wartest nur, dass diese Nacht irgendwie ein Ende nimmt.
Wahnsinn. Und dann diese stoische Gelassenheit, das habe ich vor 2 Jahren beim Besuch dort erlebt, mit der die Leute dann am nächsten Tag einfach zur Arbeit gehen und einfach weitermachen. Wie zermürbend ist das auf Dauer? Ich meine, es geht jetzt seit 4,5 Jahren so. Sie sagen, das ist blanker Terror und hat offenbar auch was mit der Verbitterung von Putin zu tun.
Ja, es ist natürlich so, er sieht, die Ukrainer schaffen es gerade an der Front, die Lage zu stabilisieren. Die Ukrainer schaffen es, tief im Hinterland zuzuschlagen. Mhm. Jetzt, er nimmt es natürlich auch als totale Provokation wahr, dass die jetzt in St. Petersburg zuschlagen am Tag, als das Wirtschaftsforum dort beginnt. Und wie reagiert er? Mit den massivsten Angriffen auf die größte Stadt. Und es sind wieder Dutzende zivile Opfer allein in den vergangenen Tagen.
Mhm. Wahnsinn. Herr Akhmetovic, politisch, was passiert da gerade? Wir haben heute, kam die Meldung, dass Gerd Schröder jetzt auch von russischer Seite bestätigt, in Moskau offenbar oder in Petersburg gesichtet worden ist. Das heißt, die Russen haben das bestätigt. Was passiert denn da gerade hinter den Kulissen?
Also zuallererst, bevor ich jetzt auf diese Frage politisch und vielleicht ein bisschen abgestumpft rational antworte, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Naber, denn das, was Sie hier berichten, ist extrem wichtig auch für unsere politische Arbeit. Denn wie Herr Lanz, wie Sie gerade gesagt haben, arbeiten wir auch jeden Tag gegen Narrative an. Und zu hören und zu sehen, dass dieser Krieg ins fünfte Kriegsjahr geht und sich auch etwas verschiebt. Nicht nur, dass wir in einer entscheidenden Phase uns jetzt befinden, sondern dass jegliche Grenze und jegliches humanitäre Kriegsvölkerrecht, jegliche Verschiebung hin zu zivilen Zielen, dass es immer brutaler wird. Und Putin tut das auch aus einer Position der Verzweiflung heraus, weil die Ukraine in der Lage ist, aufgrund technologischer Innovation diesen Krieg anders zu führen als die Jahre davor. Und dieses Andersführen dieses Krieges, diese veränderte Strategie, das heißt, diesen Krieg zu verschieben von der Frontlinie in das Hinterland, in das Mittelland, das heißt auch Moskau zu erreichen und auch Petersburg zu erreichen und zu zeigen, dass das Narrativ von Putin, das ist ein Krieg irgendwo in der Ferne, nein, das ist ein Krieg in der Nachbarschaft, das ist eine komplett neue Entwicklung, ist aber eine interessante Phase für uns, diplomatisch jetzt, um auf Ihre Frage zu kommen. Wir müssen eine Gleichzeitigkeit jetzt tun. Auf der einen Seite die Ukraine weiter zu unterstützen, dafür zu werben, dass die europäische Unterstützung weiter aufrechterhalten wird. Finanziell, humanitär, aber auch militärisch. Weil wir hier selbst sehen, dass Luftabwehrraketen, die vor allem abhängen von Importen bzw. Exporten aus den USA, dass die immer knapper werden. Woran liegt das? Vor allem auch an den Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt die Möglichkeit, das Momentum, ich hatte das schon im Januar 2026 in diesem Jahr gesagt, dass man sich als Europa darauf vorbereiten muss, eine diplomatische Initiative vorzubereiten, um wieder an den Verhandlungstisch kommen zu können. Denn aktuell ist es so, dass wir uns nicht befinden am Verhandlungstisch.
Ja, kurze Frage in dem Zusammenhang. Wenn Sie sagen, man muss Leuten wie Ibrahim Laber dankbar sein dafür, dass er das erklärt und dann folgt daraus auch politisch irgendwas. Wir sind als Europäer noch nicht mal in der Lage, mal einen Menschen damit zu beauftragen, diese Verhandlungen zu führen. Wie kann denn sowas sein?
Naja, das ist genau etwas, jetzt sehe ich, dass ein Bild eingespielt wird. Es gibt zwei Dinge, die gemacht werden müssen. Auf der einen Seite gibt es in einer Beendigung bzw. in der diplomatischen Initiative die Rolle des Vermittlers. Der Vermittler verhandelt nicht für uns. Und auf der anderen Seite gibt es die Rolle des Verhandlers bzw. des Verhandlungsteams. Und jetzt ist der Moment da, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bundesregierung daran arbeitet. Das kann ich, glaube ich, als Koalitionsaußenpolitiker so auch sagen, dass wir gemeinsam im europäischen Format, aber vor allem im E3-Format an einer möglichen diplomatischen Initiative arbeiten, um in den nächsten Wochen und Monaten...
Was heißt denn das, Wochen und Monate?
Sie können mich nicht...
Ich meine, es ist jetzt Tage her. Wie lange ist das her, dass Putin das erste Mal den Satz fallen ließ? Zwei Wochen? Drei Wochen?
Zwei Wochen, ja.
So zwei Wochen. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, findet sich nicht in Amerika irgendwo ein Immobilientyp, der das für uns machen kann? So pragmatisch machen die Amerikaner das.
Absolut, aber Herr Lanz, das ist
gibt's
ja
doch nicht.
Wir widersprechen uns ja nicht. Das ist ja die Aufgabe von uns Parlamentariern, sehr deutlich zu machen und diesen Diskurs auch zu öffnen und auch zu verändern. Dass wir den Mut aufbringen, zu sagen, wir als Europäer wollen an den Verhandlungstisch.
Hören Sie sich selber zu?
Ja.
Sie müssen den Mut aufbringen, als Europäer zu sagen, wir wollen einen Verhandlungstisch?
Ja. Wissen Sie, warum das eine andere...
Welche Art von Mut braucht man dafür?
Wissen Sie, was die letzten Monate die Strategie
war? Bitte,
meinen
das nicht böse. Nee,
ich habe das schon verstanden. Es ist auch da. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese Frage stellen, weil ich mir diese Frage auch gestellt habe, die letzten Wochen und Monate. Und ich gebe mir als außenpolitischer Sprecher in dieser Fraktion die Mühe, beziehungsweise in dieser Koalition, genau darauf hinzuweisen. Die Ukraine mit dem zu unterstützen, was wir haben im europäischen Kontext und gleichzeitig nicht zu akzeptieren, und Sie kennen die Debatte in dieser Öffentlichkeit sehr, sehr gut, dass auf der einen Seite Putin verhandelt, in der Mitte ist die Ukraine und auf der anderen Seite sind zwei US-Immobilienmakler, Kushner und Witkopf, die verhandeln. Und wir haben uns damit zufrieden gegeben in den letzten Wochen und Monaten, vor allem die Bundesregierung und Teile auch der Europäischen Union, zu sagen, lass es die Amerikaner machen. Ich glaube, dass es notwendig ist, sich davon zu lösen, zu glauben, es reicht aus, diese Verhandlungen nur zu übergeben, zu delegieren an die Amerikaner, denn bei den Verhandlungen geht es ja um drei Punkte. Es geht um die Zukunft der Ukraine, territorial, es geht um langfristige Sicherheitsgarantien und vor allem, das ist noch einmal entscheidender, geht es um die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und ich will mich persönlich nicht zufrieden geben damit, als Parlamentarier zu sagen, dass wir anderes machen lassen, sondern wir müssen es selbst machen.
Und deshalb, man müsste, man könnte, man sollte.
Sie dürfen sofort, Frau Münzmann, das ist doch auch einer deutschen Öffentlichkeit, die unglaublich viel Geld in die Ukraine schickt.
Absolut.
Und wir müssen auch gleich nochmal über die Korruption in der Ukraine sprechen in dem Zusammenhang und über die Frage, wobei ich stelle sie direkt, was kostet es denn, so eine Rakete abzuwehren? Wie teuer ist das?
Also die PAC-3 kostet mehrere Millionen. Es gibt verschiedene Angaben, 3 bis 6
eine
Millionen.
Eine einzige Rakete, genau. Und wenn die Ukrainer Langstreckendrohnen benutzen, mit denen sie die Russen im Hinterland treffen, was kosten die?
Von Deutschland mitfinanziert. Wir haben 700 dieser Luti-Drohnen zum Beispiel finanziert. 200.000 Euro geschätzte Kosten pro Stück.
Pro Stück?
Pro Stück.
Wie viele steigen davon pro Nacht auf?
200 bis 300 im Schnitt aktuell. 7.000 waren es im März des vergangenen Jahres, da gibt es Zahlen zu, im Monat.
Im Monat.
Genau, also 200, 300 pro Nacht im Schnitt.
Und jede davon 200.000 Euro?
Es gibt verschiedene Modelle, es gibt auch teure Modelle, es kommt auf die Reichweite drauf an. Die haben 1.500 Kilometer bis 3.500 Kilometer Reichweite.
Wir reden hier über Millionen, die jede Nacht einfach aufsteigen, von deutschen und europäischen Steuerzahlern finanziert. Und wir sagen dann, es wäre jetzt ganz gut, wenn wir den Mut fassen würden, das in Sachen Verhandlungen mal ernsthaft anzugehen. Das kann ich nicht akzeptieren.
Das ist eine typische europäische Außenpolitik. Also die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität ist unglaublich
gigantisch.
Hoch. Und wir haben ja ein unglaubliches Eigeninteresse. Also ein viel größeres Eigeninteresse als die Amerikaner.
Ist der Krieg vor unserer Haustür?
Genau, absolut. Es ist der Krieg, der Europa betrifft und der viel weniger die Amerikaner betrifft.
Aber können Sie lösen? Warum finden wir keinen, der das jetzt mal für die europäische Seite verhandelt?
Ja, das ist eine Sache, die Merz mit Starmer und Macron klären muss, ganz einfach. Da können wir ehrlicherweise auf parlamentarischer Ebene jetzt irgendwelche Vorschläge machen. Nein,
nicht Sie bitte. Das ist schon klar. Ich adressiere hier politische Parteien und am Ende auch Verantwortliche.
Da ist aber ehrlicherweise auch der Deutsche Bundestag. Können wir jetzt mit 630 Abgeordneten eine Riesendebatte führen, wer die geeignete Person ist. Merz, Dahmer und Macron müssen das klären und müssen dann eine entsprechende Verhandlungsperson finden. Aber das kann jetzt nicht irgendwie monatelang dauern. Also es ist natürlich ein Witz, dass die Amerikaner diese Verhandlungen führen und wir, die Ukraine finanziell unterstützen mittlerweile ohne die Amerikaner,
die bei den Amerikanern die Waffen kaufen. Bezahlen die ja offensichtlich. Genau. Ne?
Über das Pearl-System bezahlen wir die. So. Und deshalb, wir widersprechen uns ja gar nicht, Herr Lanz.
Nein, das weiß ich ja.
Wir sagen ja sehr deutlich, dass
das jetzt... Die Europäer sollten sich Mut fassen. Die Europäer waren nicht am Tisch. Also die wurden ausgeladen, die wurden gar nicht eingeladen. Die europäische Außenbeauftragte Kaja Kallas macht da aus meiner Sicht auch keine gute Figur, was ja funktioniert hat. Und das ist ja ein Erfolg, den Friedrich Merz ja auch... sozusagen so rund um Weihnachten auf seine Guthabenliste sozusagen schreiben konnte, war ja, dass es Gespräche gibt in diesem E3-Format mit den Amerikanern. Die haben in Berlin stattgefunden. Es wird daran gearbeitet, dass sich so ein Format wiederholt. Also ich glaube tatsächlich, dass in dem Fall Macron, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland dieses E3-Format das einzige Format ist, was da funktioniert. Denn die EU war sich, bis in Ungarn ein neuer Ministerpräsident gewählt wurde, wurden die Gelder nicht freigegeben. Das kommt jetzt erst ins Laufen. Also ich finde die Position der EU, wir müssen uns den Mut fassen, da wurden die gar nicht eingeladen.
Ich finde es total interessant, dass wir so stark über das Wort Mut jetzt debattieren. Viel interessanter ist doch, dass wir jetzt in einer Phase angekommen sind, wo Europa gemeinsam im E3-Format absolut, aber auch in Rücksprache mit den europäischen Partnern. Dazu gehen auch Polen.
Ganz kurz, den Unmut müssen Sie verstehen. Da sagt jemand wie Putin, weil er offensichtlich im Bedrängnis ist, sagt Schröder. So, und ich höre das und denke, ja, warum denn eigentlich nicht? Also wir sollten einfach mit jedem versuchen, irgendwie ein Gespräch mit diesem Mann zu führen, der dieses Land seit 4,5 Jahren mit Terror überzieht. Und die einzige Reaktion, die kommt, ist, nein, wollen wir nicht. Und dann wartest du auf den zweiten Teil. Okay, wen wollt ihr dann? Und da kommt nichts. Und jetzt sagen Sie irgendwas von Mut, den wir brauchen, um diesen zweiten Menschen zu benennen.
Ja, aber das ist...
Sorry,
aber
das ist ungenügend.
Gerade, nein, Herr Lanz, Sie zeigen das doch gerade perfekt auf.
Ja.
Wenn Sie verfolgt haben, was ich zu diesem Vorschlag gesagt habe, habe ich von Sonntag auf Montag, als dieser Vorschlag von Putin gemacht worden ist, gesagt, Leute, verfallt nicht in eine Hyperventilierphase, sondern... Lasst diesen Vorschlag doch erstmal prüfen beziehungsweise nicht gleich dogmatisch widerlegen beziehungsweise ablehnen. Und das große Problem ist, und ich habe das versucht, und ich versuche das immer wieder zu wiederholen und auch klar zu machen, wir müssen versuchen, die Situation für uns aus unserer Perspektive, aus unserer Sicht der Interessen zu sehen. Und wenn möglicherweise Schröder ein Vermittler wäre, weil wir auf die Idee kommen, Schröder wäre der Richtige, dann soll Schröder das machen. Genauso aber auch im Grundsatz ist es, dass ich mir niemanden aufzwingen lasse von außen. Zumindest auch nicht Putin, ein Vermittler. Und gleichzeitig aber, Sie sagen das zu Recht, wenn Schröder nicht der Richtige ist, weil wir sagen, Schröder soll nicht von Großbritannien oder Frankreich mitgesendet werden, dann muss man aber, wenn man zu einem Nein sagt, sagen, wer soll stattdessen tun. Und ich kann Ihnen sagen, und das war Teil in der Koalition und auch in Koalitionsgesprächen, von denen ich jetzt nicht, wie gesagt, allzu viel jetzt loswerden will, außer dass ich Ihnen sagen will und dass ich auch sehr deutlich machen will, wir haben die Situation sehr klar erkannt und die Bundesregierung muss jetzt diplomatische Initiativen vorbereiten im E3-Format, aber auch in Rücksprache mit der Europäischen Union.
Aber das mit Herrn Schröder lief ja ein bisschen anders. Also Ihr Vizekanzler war offenbar nicht informiert von einer offiziellen Absage der deutschen Regierung, die ja sofort reingegangen ist, das Kanzleramt, und gesagt hat, niet sozusagen, auf keinen Fall. Also so ganz abgestimmt erscheint mir da die Kommunikation nicht gewesen. Und dass Schröder ein Vorschlag ist, den man jetzt vielleicht auch nicht eins zu eins wahrnehmen muss, sondern
dass man
dann strategisch überlegt, was... Genau, wir gehen aber darauf ein, das ist wie so ein... Schachspiel. Ja. Und da hat Putin mal den ersten Zug gemacht und darauf muss man eingehen.
Er hat ja bewusst provoziert. Er wusste genau, was für eine Reaktion in Deutschland damit auslöst. Ja. Denn es ist ja immer das klassische Muster. Wenn du über den Krieg in der Ukraine sprichst, über den russischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, da musst du den Namen Schröder einmal platzieren lassen und alle brechen in Panik aus. Die mediale Welt, die politische Welt in Berlin, große Teile. Vielleicht Sie nicht, Herr Lanz, vielleicht Sie nicht, aber das ist meine Erfahrung gewesen. Als ich nämlich an dem Tag meinte, Leute, lasst uns diesen Vorschlag...
Zur Wahrheit gehört auch, Herr Achmetowitsch, Putin hat mitnichten gesagt, ich akzeptiere nur Schröder. Putin hat gesagt, mein Vorschlag wäre. Aber wenn ihr jemand anderen haben wollt, könnt ihr auch den haben.
Ich kann Ihnen den Ton noch mal zuspielen. Er hat das sogar in einer Nachfrage gesagt. Es war ja nicht nur Teil, ich habe mir die Rede angeguckt. Ja, genau. In einer Nachfrage sagt er, ich könnte mir Schröder vorstellen oder wen anderes. Ich habe ja gerade auch nicht gesagt, dass es der absolute Vorschlag von Putin war. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, was ich, glaube ich, im Konkreten sagen wollte. Nur Putin wusste genau, auch wenn er nur den Namen Schröder in den Mund nimmt und ihn wiederholt bestätigt, das ist ja die letzten Tage wieder passiert, reicht das aus, um in unserer Debatte, auch im Deutschen Bundestag, auch in der Koalition, immer mal wieder für Panik zu sorgen. Und ich will einfach nur, dass wir davon Abstand nehmen.
Warum erzählen wir uns so ein Zeug? Seit wann löst der Name Schröder in diesem Land irgendeine Form von Panik aus? Das ist doch lächerlich.
Ja, aber trotzdem sollten wir Putin an der Stelle nicht
auf den Leim gehen. Nein, das verstehe ich ja. Das ist, aber so zu tun, als wäre das jetzt irgendwie ein ganz abstruser Vorschlag und zu sagen, okay, dann schlagen wir halt jemand anderen vor. Hat doch, das selber so in die Runde geworfen? Herr Lanz,
Es ist ein abstruser Vorschlag. Und ich glaube ehrlicherweise nicht, wenn man so einen Vorschlag bringt, dass man damit wirklich Verhandlungsbereitschaft signalisieren will. Trotzdem müssen wir unabhängig von diesem meiner Meinung nach nicht seriösen Vorschlag endlich mal als Europäer selber mal auf die Bühne treten.
Naja, weil wir doch in der Lage sein müssen, den Kontext zu sehen. Der ist doch sehr interessant, dieser Kontext. Da ist jemand, der hat erkennbar wirtschaftliche Schwierigkeiten. Seine eigenen Leute sagen mittlerweile öffentlich in Russland, wir gehen in eine Rezession rein. Wir haben ein echtes Thema. Die Notenbankchefin habe ich dieser Tage gehört, die sagt, es wird schwierig. Das können wir so nicht weitermachen. Diesen Krieg können wir so nicht mehr finanzieren. Mhm. Da ist einer richtig unter Druck. Mhm. Und plötzlich kommt der Krieg bei denen auch zu Hause an. Klar. Mit galoppierender Inflation, mit einem Leitzins, der irgendwo bei 12% oder wo ist. Das läuft nicht gut.
Gerade dann aus
und natürlich
einer
versucht man
Position,
dann lässig zu wirken und sagt, ja, dann nimmt halt den Schröder.
Ja, aber gerade dann aus einer eigenen Position der Stärke heraus Vorschläge unterbreiten als Europäer.
Ja gut, aber sterben halt jeden Tag die Leute. Wir müssen einfach noch ganz kurz über Korruption sprechen in dem Zusammenhang, weil hier geht es ja wirklich um was. Es geht um Menschenleben und es geht um echt viel Geld. Ja. Welches Ausmaß hat dieser Skandal? Und wie nah ist der am Präsidenten dran? Wenn wir zum Beispiel an seinen engen Vertrauten, da sitzt er neben ihm, ne? Jermak, ist sein wichtigster Mann, ewiger André Weggefährte.
André Jermak ist einer von den Männern, die seit 2022, also seit Beginn der russischen Invasion, ganz eng an der Seite waren. Ehemaliger Präsidialamtschef, er ist im vergangenen Oktober oder November zurückgetreten, als diese Korruptionsvorwürfe gegen ihn dann auch bekannt wurden in der Ukraine. Mhm. Aber er war wirklich der zweite Mann in der Ukraine, auf großer Bühne aufgetreten, international, und hatte auch innenpolitisch massiven Einfluss. Ja.
Und worum geht's da? Welche Dimension hat das?
Es geht hier ganz konkret in seinem Fall darum, dass außerhalb von Kiew in Kosin ein Luxusanwesen mit 4 Villen gebaut wurde. Die Antikorruptionsbehörden der Ukraine.
Das ist genau das Ding, da
sieht man die Errichtung dieser Villen. Das soll schon 2018 angefangen haben, aber immer wieder während des Kriegs auch weiter fortgesetzt worden. Es gibt abgehörte Gespräche und die Ermittler gehen davon aus, dass eine dieser 4 Villen für Yermak gebaut wurde und der Vorwurf gegen ihn lautet Geldwäsche. Denn das Geld zum Bau dieser Villen soll im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal stehen, den wir im vergangenen Jahr in der Ukraine hatten, im Energiesektor. Da ging es darum, dass das staatliche Energieunternehmen Energoatom, Milliarden Umsätze pro Jahr, dass da Unternehmen nur Aufträge bekommen haben, wenn sie 10-15% der Auftragssumme erstmal als Schmiergeld zahlen. Und da sollen insgesamt 90 Millionen Euro knapp eingenommen worden sein von einer Clique um einen ehemaligen Geschäftspartner von Selenskyj, Timo Mindic, der sich dann kurz bevor das alles publik wurde, abgesetzt hat ins Ausland.
Nach Israel, richtig.
Wurde da übrigens jetzt auch gestellt von ukrainischen Journalisten, die ihn aufgespürt haben, von ukrainischen Journalisten, von der Ukrainska Pravda, die will ich auch mal erwähnen. Die machen einen unglaublichen Job unter ganz großem Druck. Und auch da nochmal der Punkt, wir hatten ja im vergangenen Jahr die Situation, dass Selenskyjs Präsidialamt versucht hat, diese Antikorruptionsbehörden zu entmachten. Und dann sind die Menschen in der Ukraine auf die Straße gegangen. Sie sind vor den Präsidentenpalast gezogen, tausende junge Menschen. Und nur das hat das verhindert unter internationalem Druck.
Wie nah ist das an Selenskyj dran?
Also man muss erstmal nochmal klarstellen, es gibt bislang keine konkreten Vorwürfe gegen Selenskyj. Die große Frage ist, wenn Yermak, sein Kumpel, mit dem er im Bunker Gewichte gestemmt hat zu Beginn des Kriegs, der mit ihm das Land geleitet hat, wenn der mit solchen Anschuldigungen jetzt betroffen ist, wenn es gleichzeitig sein ehemaliger Geschäftspartner war, wenn es der ehemalige Vizepremier ist, der da noch drin ist, auch ein Freund der Familie Selenskyj, was hat er davon gewusst? Und dann geht es um die Frage, und das ist aber jetzt wirklich, da gibt es keine klaren Belege, aber es gibt die Berichte darüber. Eine dieser vier Villen auf dem Anwesen, über den wir gesprochen haben, da ist nicht klar, wem die zuzuschreiben ist. Aber es gibt abgehörte Gespräche, über die ukrainische Journalisten reden. Da fällt der Name Vova, das steht für Volodymyr. Es gibt aber bislang keine klaren Anschuldigungen gegen Selenskyj, aber er äußert sich auch nicht dazu. Und das ist auch ein Vorwurf, den ihm auch Korruptionsexperten, Antikorruptionsexperten in der Ukraine machen, die sagen, warum äußert er sich nicht klarer? Warum nimmt er nicht zu all dem Stellung? Warum distanziert er sich nicht klarer? Und das Schweigen, das wir da eben hören, das macht seine öffentliche Wahrnehmung natürlich jetzt nicht positiver.
Aha, aber gilt die Unschuldsvermutung? Und Sie weisen zu Recht darauf hin, muss man einmal, glaube ich, wirklich noch mal deutlich sagen, das ist der Unterschied zu Russland. Da ist auch alles hochkorrupt. Aber da würde eine Behörde nie so ermitteln, da würden Zeitungen nie so berichten. Richtig. Und da würden auch nicht Menschen zu Hunderttausenden
gehen. Der mit das Land gelenkt hat, der saß jetzt in Untersuchungshaft. Also muss ich auch mal vorstellen.
Gut. Wäre das zweiter Teil der Wahrheit ist auch wieder raus.
Ist wieder rausgekommen, weil sehr mächtige Leute auch Geld auf den Tisch gelegt haben für ihn. Aber das zeigt, das System funktioniert, also der Antikorruptionskampf funktioniert in irgendeiner Form, auch wenn, und ich bin ja auch in Kontakt mit denen, die Korruptionsjäger, die sind schon unter Druck. Ne? Da gibt es Machtkämpfe im Land. Und viele sagen, der internationale Druck schützt uns.
Okay. Heute alle Augen nach New York. Bevor wir gleich die politische Einschätzung hören, Frau Münzermann, was ist da passiert? Deutschland bewirbt sich um einen Sitz im Sicherheitsrat.
Die Welt hat Deutschland abblitzen lassen. Deutschland hat sich um einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat beworben für die nächsten zwei Jahre, 27,
der
28.
Der Außenminister klang sehr positiv noch.
Der Außenminister war vor allem auch lange vor Ort. Der ist hingeflogen, hat noch versucht zu retten, was zu retten ist. Die Konkurrenten waren jetzt auch keine übermächtigen Nationen, sondern zwei europäische Nachbarn, also Nachbarn nicht ganz, aber Portugal im Süden. Und der direkte Nachbar Österreich.
Nicht zu vergessen.
Und man muss dazu wissen, Deutschland ist einfach einer der größten Geldgeber der Vereinten Nationen. Nach den großen Mächten schon an vierter Stelle. Und wenn man es anders rechnet, noch mit den Friedensmissionen, glaube ich, schon an zweiter Stelle. Wir geben einfach ganz, ganz, ganz viel Geld dahin, was ja auch im Land immer mal wieder in Frage steht oder unter Druck ist. Und dann bewirbt man sich um diesen Posten oder um diesen Sitz.
Der was bringt.
Ja, man ist im Sicherheitsrat, da gibt es die ständigen Mitglieder und die nicht ständigen Mitglieder. Man redet aber dann sozusagen in diesem besonderen und immer noch sehr mächtigen Gremium dieses Rates mit. Man ist auf der Weltbühne
präsent.
Man redet
auf Augenhöhe mit China,
Russland, den USA. Jetzt kann man sagen, der Sicherheitsrat, da haben Sie sicher eine eigene Meinung zu, blockiert sich ohnehin selbst, weil das nur noch die Großmächte bestimmen und da nichts passiert. Dennoch, es ist einfach, hat auch was mit Renommee zu tun, es hat was mit Deutschlands Selbstverständnis zu tun, dass man dort eben mitreden will. Man will ja eigentlich auch ein ständiges Mitglied sein. Das funktioniert aber noch nicht. Also bewirbt man sich und dann ist man heute im ersten Wahlgang und das ist vielleicht das, was am überraschendsten war, weil man rechnete zwar mit einem knappen Rennen, aber man rechnete nicht damit, dass man eine Klatsche gleich zu Beginn bekommt.
Klar gescheitert.
Deutschland ist klar gescheitert. Die anderen beiden Nationen, Portugal war sozusagen der Erste, also hat die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Und Österreich dann mit ziemlich deutlichem Abstand vor Deutschland Zweiter.
Sie haben spaßeshalber gesagt, das hat schon was fast vom Eurovision Song Contest,
das was hat da was, passiert ist. Ja, ich war so ein bisschen, man wird ja so ein bisschen, also wenn es nicht läuft, dann kann man für Deutschland und den Kanzler auch sagen, denn das geht natürlich mit ihm nach Hause.
Wie kann es denn zu dieser Einschätzung kommen? Wir sehen ihn gerade hier, den Außenminister Wadefuhl, der sagt ja, wir gehen mit einem guten Gefühl da rein, mit Zuversicht, mit Optimismus.
Ja, das ist wie beim Eurovision Song Contest. Nein, das ist, man lacht, aber nein, tatsächlich hat Deutschland eher persönlich, Herr Wadefuhl, ganz viel gegeben. Dort wird natürlich verhandelt, dort werden Zugeständnisse gemacht, er hat Gespräche geführt. Ich kenne viele aus dem Auswärtigen Amt, Diplomaten, die sagen, das war eigentlich auf einem guten Track. Aber es ist eine geheime Wahl und man weiß am Ende nicht, wer für wen dann doch stimmt. Okay. Und aus meiner Sicht ist es auch ein bisschen ein Denkzettel und es ist auch eine Quittung. Jetzt kann man das politisch bewerten, aber für die Israel-Politik, die Deutschland in den letzten Jahren gemacht hat. Also es gibt viele Partner, gerade in Afrika zum Beispiel, die das deutsche Stehen an der Seite Israels sehr kritisiert haben. Und aus meiner Sicht ist es schon die Gemengelage, dass man auch so ein bisschen ja derzeit zurückhaltender ist mit humanitärer Hilfe. Mhm. Von den USA wollen wir nicht reden, da ist Deutschland immer noch ein ganz großer Geber. Aber man ist, haben sich Dinge verändert. Und dann hat man heute tatsächlich lernen müssen, das ging gründlich daneben.
Mhm. Herr Achmetowitsch, bevor wir gleich Ihre Einschätzung dazu auch hören, Sie haben am Montag genau dazu ein Video gepostet, an dem es Kritik gibt. Wir schauen mal kurz rein, bevor wir gleich darüber sprechen. Genau das ist der große Kontext. Israel, Gaza und Libanon. Schauen Sie mal.
Im Gazastreifen sind über 80.000 Menschen ermordet worden seit dem 7. Oktober 2023. Es können immer noch nicht uneingeschränkt Hilfsgüter geliefert werden, darunter auch von vielen deutschen humanitären Organisationen, unter anderem vom Deutschen Roten Kreuz. Ich selbst bin Funktionär, also Vizepräsident in Hannover des Deutschen Roten Kreuzes. Wir haben Leute da vor Ort, die nicht reingehen dürfen. Menschen werden vertrieben. Es werden seit dem Waffenstillstand des vergangenen Jahres immer wieder Menschen ermordet. Auf der anderen Seite gibt es die illegale Siedlungspolitik, den Bau in der Westbank, der nicht zurückgefahren wird, sondern der in einer Dynamik stattfindet, wie seit vielen Monaten, Jahren nicht mehr. Dann sehen wir die wirklich sehr prekäre Situation, Menschenrechtslage in Jerusalem und Ostjerusalem und jetzt auch die neuesten Entwicklungen im Süden Libanons. Und wenn diese israelische Regierung nicht bereit ist, diesen Kurs zu ändern, damit aufzuhören und all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, das zu korrigieren, da muss man sich ja die Frage stellen, was kann man tun, abseits von wir kritisieren aufs Schärfste, wir sind empört und wir finden es inakzeptabel.
So, und um das Bild jetzt ganz zu machen, die jüdische Allgemeine kritisiert sie heftig dafür und sagt, er macht darin keinen Hehl, wenn er zum Hauptverantwortlichen für nahezu sämtliche Probleme, Konflikte, Krisen der Region erklärt, den jüdischen Staat, die Hamas alles keine Erwähnung, Hisbollah keine Erwähnung, Iran keine Erwähnung, nicht ein einziges Mal. Und besonders skandalös die Wortwahl. Achmetowitsch spricht nicht von Kriegsopfern, nicht von Gefallenen, nicht von Terroristen, nicht von Hamas-Kämpfern, nicht von Kombattanten. Er spricht von Menschen, die Israel ermordet habe. Wer das Wort Mord verwendet, behauptet nicht nur, dass Menschen gestorben sind, behauptet, dass Israel vorsätzlich und kriminell Menschen getötet habe. Wie ordnen Sie das ein für sich? Was sagen Sie dazu?
Ja, der Montag, als ich dieses Video nochmal gebracht habe, ist ein Ergebnis einer Podcast-Aufnahme in der vergangenen Woche gewesen, unter anderem mit dem Kollegen Christian Sievers. Mhm. Als es unter anderem
beim Podcast, ne,
als es um die Situation der Gaza-Flotilla-Flotte ging, acht deutsche Staatsbürger wurden quasi von diesem Boot runtergeholt, sind gefesselt worden, haben schwere Stunden hinter sich gehabt und Sie müssen wissen, dass einer dieser deutschen Staatsbürger ein Universitätsdozent auch aus meiner Stadt war, aus meinem Wahlkreis, der mir das sehr ausführlich dargelegt hat.
Die Situation ist weltweit verurteilt worden.
Wird weltweit verurteilt.
Der
Polizei hat das bewusst auch gepostet, weil er zeigen wollte, dass er Menschen, die den Palästinenserinnen und Palästinensern oder den Menschen im Gazastreifen helfen wollen, dass er sie erniedrigt. Er hat sie öffentlich auf seinen Social-Media-Kanälen erniedrigt, auch aus politischem Kalkül, weil er genau weiß, dass im Herbst höchstwahrscheinlich spätestens gewählt wird.
Ist einer der radikalen Minister.
Einer der radikalen Minister. Und nach diesem Video und nach dieser Aktion, auch gegen unsere deutschen Staatsbürger, ich sage das nochmal sehr, sehr deutlich, acht deutsche Staatsbürger wurden mit erniedrigt vor Ort, aber auch über dieses Video, hat man gesehen in den Umfragen, dass Ben-Gvir nicht abgestürzt ist, sondern sogar stabil geblieben ist, weil er genau weiß, ein Teil, und das tut mir in der Seele weh, das zu sagen, in der Gesellschaft kann er damit adressieren. Und wenn wir uns die Entwicklung im Libanon angucken, über 1,3 Millionen Menschen werden vertrieben, gerade aufgrund der militärischen Auseinandersetzung und des Krieges zwischen Hisbollah
gibt
und...
Es gibt Bilder auch dazu, die zeigen, das ist diese Militärschläge, die es da immer wieder gibt, die Krater auch, die dabei entstehen. Das sind martialische Angriffe, teilweise mit ganz kurzer Vorwarnzeit.
Und ich sagte,
sagt man, pass auf, wenn ihr jetzt nicht das Quartier hier verlasst, dann werden wir es bombardieren.
Nochmal, es sind 1,2 Millionen. Wir reden häufig über Zahlen, als wäre es irgendetwas. Dahinter verbergen sich Menschen. Mhm. Und nicht hinter den 1,2 sind alles Hisbollah-Anhänger. Und ich habe in diesem Podcast auch ziemlich deutlich gesagt, ich distanziere mich, lehne ab, seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Hamas-Terror gegen Israel von der Hamas und von der Hisbollah. Sage aber auch im selben Atemzug, wer glaubt zu meinen, mehr Stabilität und Sicherheit hinzubekommen in der Region, indem man solche Kriegsführung führt, indem man meint, man kriege die Hamas und Hisbollah weggebombt, weil es eine Miliz ist, der verkennt die Situation, dass dahinter sich eine Idee verbirgt. Und ohne, dass man parallel versucht, alternative Kräfte mit aufzubauen, zu stärken. Gerade im Libanon haben wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Regierung, die bereit ist, zusammen mit der internationalen Gemeinschaft die Hisbollah zu entwaffnen. Anstatt mit dieser Regierung zusammenzuarbeiten, mit der internationalen Gemeinschaft, wir werden Waffenstillstände, Waffenruhen, wie in Gaza, so auch im Libanon, gebrochen. Und aus diesem Grund habe ich sehr, sehr deutlich machen wollen am Montag, dass diese Strategie, die diese Regierung von Netanyahu fährt, letztendlich nicht nur nicht zu mehr Stabilität in der Region führt. Ich glaube am Ende auch, dass es zu einer Isolation des Staates Israels führt, die ich nicht will. Warum nicht? Um auch das deutlich zu machen. Deshalb hat mich auch dieser Kommentar, ohne dass im Vorfeld versucht wurde, mit mir ein Pressegespräch oder Ähnliches zu führen, aber alles gut, das ist das Geschäft, das politische Geschäft, will ich auch sehr deutlich machen. Ich habe in dem Podcast auch gesagt, ich stehe zur historischen Verantwortung, wenn es darum geht, jüdisches Leben zu schützen. Ich stehe dazu uneingeschränkt. Ich stehe dazu, dass wir ein Staatsräson haben. Bedeutet, wir stehen zum Existenzrecht Israels. Aber was ich nicht mache, ist, Artikel 25 Absatz 1 unseres Grundgesetzes sagt sehr deutlich, Wahrung und Achtung des Völkerrechts. Das Völkerrecht ist dazu da, wenn es gebrochen wird, zu benennen. Nicht nur dann, wenn es uns passt, wenn es Regierungen tun, die uns unsympathisch rüberkommen, sondern es wird erst dann glaubwürdig. Und wir werden erst dann handlungsfähig. Und das zum Thema Glaubwürdigkeit, Stichwort ja, UN.
Wir reden hier häufig darüber.
Bewerbung, UN-Sicherheitsrat.
Das ist der meistgemachte Vorwurf aus dem sogenannten globalen Süden, auch an uns.
Auch zum Teil Standards, aus Europa, zum Teil Doppelmoral. Auch aus, ganz ja. wichtig, auch zum Teil auch aus Europa, ja. Frankreich, Spanien, Norwegen. Das sind jetzt nicht alles radikale Staaten, die ich gerade aufgezählt habe. Und das ist, glaube ich, immens wichtig.
Gerade bei der spanischen Regierung würde ich zumal...
Naja, Norwegen und Frankreich. Ich glaube, Frankreich ist unser engster Partner. Macron hat das sehr deutlich gemacht.
Viel durcheinander gewirbelt. Ich will zu dem Vorwurf, dass die israelische Armee zehntausende Menschen ermordet, das finde ich schon eine Entgleisung. So, das will ich an der Stelle schon mal ganz klar sagen. Ich würde übrigens auch so klar...
Ihnen geht es um die Wortwahl, um das Wort
ermorden. Ja, natürlich. Also, ein Mord, also eine Tötung mit Vorsatz, mit niederen Motiven, Das muss man sich erstmal rausnehmen.
Was ist das? Was ist das für Sie, was dort passiert ist?
Ja, es ist natürlich ein furchtbarer Krieg. Aber zu sagen, dass die israelische Armee zehntausende Menschen und Zivilisten ermordet, das ist einfach eine Entgleisung meiner Meinung nach.
Würden Sie dennoch sagen, dass dort eine rote Linie überschritten worden ist und dass die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt wurde?
Darüber mache ich mir große Sorgen, gerade beim Thema Libanon. Aber vielleicht können wir, ich will nochmal die Grundthese...
Auch beim Thema Gaza oder auch nur beim Thema Libanon?
Generell mache ich mir darüber große Sorgen.
Über die Frage der Verhältnismäßigkeit.
Natürlich.
Sie sagen, die Verhältnismäßigkeit wird dort nicht gewahrt.
Selbstverständlich. Also ich sage... Natürlich auch als Freund des israelischen Staates und auch als Freund der Demokratie in Israel mache ich mir große Sorgen über die Kriegseinsätze und stelle mir vor allen Dingen die Frage, ob es denn auch überhaupt im Sicherheitsinteresse Israels liegt, zum Beispiel gerade der Einsatz im Libanon. Da kann man durchaus ein Fragezeichen dran machen.
Da widersprechen wir uns
ja. Genau, aber beim Thema Wortwahl, Ermordung, da widersprechen wir uns fundamental. Und ich finde, das ist auch eine Entgleisung, die ich aufs Schärfste zurückweise. Ich will trotzdem nur einmal ein Fragezeichen hinter die Grundthese machen. Ob es denn wirklich so ist, dass die Deutschen wegen der zu großen Nähe zu Israel nicht gewählt worden sind. Ich will da wirklich mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Nee, das wird jetzt von allen so gesagt.
Nein, Herr Winkel, glaube nicht. Die Doppelstandards,
das Problem ist nämlich, in dem Falle macht es überhaupt gar keinen Sinn, dann Österreich zu wählen, weil Österreich sich seit dem 7. Oktober pro-israelischer verhalten hat als Deutschland. Also zu sagen, die Deutschen sind wegen der Freundschaft und Verantwortung für Israel nicht gewählt worden und dann die Österreicher jetzt wählen, Das macht jetzt nicht so ganz viel Sinn. Und deswegen würde ich da schon mal ein Fragezeichen dran machen. Es gibt viele Gründe und es ist ein verdammt bitterer Tag für die deutsche Außenpolitik. Aber das ist sicherlich nicht der einzige Hauptgrund, den man so benennen kann.
Das ist nicht der einzige Hauptgrund. Aber der Vorwurf der Doppelstandards und der Vorwurf, Deutschland hat ja viele, viele Partner im globalen Süden, ist ja, fühlt sich denen nahe und verbunden. Südafrika ist zum Beispiel so ein Staat, mit dem man ja gut auskommt. Dort war der Vorwurf, war da mit vielen Politikern schon der Ampel unterwegs. Der Doppelstandard, wie misst man das? Wo seid, warum verurteilt ihr nicht die in unseren Augen Kriegsverbrechen von Israel, sondern aber bei der Ukraine seid ihr ganz klar und nennt Russland den Kriegsverbrecher. Diesen Vorwurf, den gibt es. Und der hat Deutschland international Ansehen gekostet. Nicht wenn man Ansehen kann hat. Als Regierung das sagen, würde ich auch immer, wir haben eine besondere Verantwortung, Holocaust, das ist deutsche Geschichte, wir müssen uns anders verhalten, aber das ist auch ein Preis, den man zahlt. Und das ist ja auch, man kann ja sagen, wir zahlen das, aber jetzt sehen wir es auch. Und Friedrich Merz hat, es ist nicht nur das Thema Israel-Gaza und Friedrich Merz, der Außenkanzler, der das ja sehr gut begonnen hat, hat aber zum Beispiel im September auch entschieden, ich fahre nicht zu der Vollversammlung der Vereinten Nationen, wo die anderen waren mit Präsident und mit Ministerpräsident. Also die Frage war, war es uns so wichtig oder war es uns doch nicht so wichtig? Jetzt zum Schluss war es auf einmal allen sehr wichtig. Angeblich haben viele Kabinettsmitglieder telefoniert. Der Kanzler hat sich selber eingebracht und dann ist es eine Niederlage. Also da bin ich
ist auch klar, dass es nicht ist. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Österreich kein NATO-Staat ist und Deutschland gerade so ein bestimmender NATO-Staat, der natürlich jetzt immer stärker in die NATO investiert.
Portugal ist auch Gründungsstaat. Also ja, bei Portugal war das mit dem NATO-Staat aber dann kein Problem. Also ich glaube, man kann viele Gründe, es wird nicht nur einen geben. Es ist sehr vielschichtig.
Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Es sind viele Gründe, es ist nicht nur der Grund. Aber trotzdem nochmal wichtig bei der Differenzierung. Ich habe nicht gesagt, und es ist auch nicht richtig, wenn es irgendwer sagt, dass das Problem, das wir haben in unserem Standing und in unserer Glaubwürdigkeit, die Nähe zu Israel ist oder die Partnerschaft oder die Freundschaft zu Israel, zu dem Staat Israel und zu seinen Menschen. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, wenn diese israelische Regierung, der Regierungschef Netanyahu mit seinem Kabinett, und wir haben seit letztem Jahr 2025 einen sogenannten Waffenstillstand, 3 Phasen, dass immer wieder weiter dieser Waffenstillstand, dieses sogenannte Abkommen gebrochen wird.
Sie reden jetzt über Gaza.
Über Gaza, im Gazastreifen.
Vorwurf, Sie lassen sozusagen einfach weg und unterschlagen, dass jeden Tag 600 Lkw da reinfahren, um Hilfsgüter zu liefern.
Ich habe andere Informationen.
Ja, das würde mich mal interessieren.
Ich habe andere Informationen. Noch heute sagen mir deutsche humanitäre Organisationen, egal ob sie christlich gelesen sind, ob sie links gelesen sind, ob sie konservativ gelesen sind, wie auch immer, dass sie große Schwierigkeiten haben, in den Gazastreifen reinzukommen. Oder ihre Kolleginnen und Kollegen, Journalistinnen und Journalisten. Warum lassen wir Kriegsreporterinnen und Kriegsreporter nicht in den Gazastreifen rein? Und noch eine Sache ist mir sehr wichtig. Ich verstehe, dass möglicherweise dieses Wort, dieses Verb einige stört. Und trotzdem will ich etwas anderes noch dazu sagen. Das, was wir an Bildern dann gerade gesehen haben, diese Zerstörung, das ist doch keine Naturkatastrophe. Das ist doch nicht das Ergebnis irgendeines Tornados oder eines Erdbebens. Das ist das Ergebnis von Granaten und Raketen, von auch getesteten KI-Militärwerkzeugen, um zu sehen, ob man die einsetzen kann oder nicht. Das heißt, Gaza war auch ein Experimentierfeld. Wenn über 80.000 Menschen, das ist das, was wir wissen, zwischen 70 und 80.000.
Entschuldigung, ganz kurz, um es einzuordnen. Vorwurf auch diesbezüglich. Ist auch interessant, dass dann die Hamas dann sozusagen die seriöse Quelle ist. Ich trage nur vor, was die jüdische Allgemeine schreibt. Sagen, das ist interessant, dass sie in ihren Opferzahlen sogar noch über das hinausgehen, was die Hamas vermeldet. Die Hamas sagt, redet von 60.000 Opfern. Sie reden von 80.000.
Nein, die israelische Regierung hat ja selbst bestätigt, dass sie über 70.000 sind. Ich weiß.
Das ist
dieser Kommentar, der getätigt wurde. Die israelische Regierung spricht selbst von 70.000. Humanitäre Organisationen, sei es Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty International, wenn ich es richtig zuordne, sagen, es könnten sogar bis zu 100.000 sein. Naja. Aber warum können wir das nicht bestätigen, Herr Lanz? Weil noch heute nicht uneingeschränkt Internationales Rotes Kreuz seine Arbeit tätig machen kann, dass Journalistinnen und Journalisten nicht vor Ort sein können. Das sind Bilder, die in
die ins Geschichtsbuch eingehen werden. Genauso wie auch, und ich sage das nochmal sehr deutlich, der Hamas-Terror vom 7. Oktober 2023 genauso. Aber wir sind jetzt...
Kannst du auch so deutlich sagen in dem Podcast, ne?
Kannst du dir auch anhören. Kannst du dir anhören in diesem Podcast. Das ist vor allem die letzte Frage gewesen. Und auch die Äußerungen davor immer wieder. Ich mache das immer wieder sehr, sehr deutlich. Aber wir sind jetzt im Juni 2026. Wir haben immer noch diesen Krieg in Gaza. Wir haben eine illegale Siedlungspolitik in der Westbank, die, wenn sie so weiter betrieben wird, unser eigenes Regierungs Ziel, CDU, CSU und SPD, einer Zwei-Staaten-Lösung, quasi ad absurdum führt. Und das, was im Libanon passiert...
Nur kurz zur Einordnung, ja. Nach meinen Kenntnissen sind dort mittlerweile Westbank ungefähr 700.000 Menschen, die dort nicht sein sollten.
Das ist nach den Vereinten Nationen, für das Gremium, was wir uns beworben haben, ist das nach allen Expertenberichten, ist das völkerrechtswidrig. Richtig. Und das muss man auch so benennen, sehr klar und sehr deutlich.
Mhm. Herr Winkel, letzte Frage zu dem Komplex, gerade mit Blick auf Südlibanon. Wenn Sie Bilder dort sehen, immer wieder Dutzende Tote. Auch die Art und Weise, wie man da reingeht. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber die Tatsache, dass möglicherweise in irgendeinem Gebäude ein Hisbollah-Mann unterwegs ist, rechtfertigt das, dann einfach einen ganzen Wohnkomplex zu zerstören?
Nein, das rechtfertigt das nicht.
Und ich haben Sie ein Störgefühl bei der Tatsache, können wir ausschließen, dass deutsche Waffen dort auch zum Einsatz kommen?
Das weiß ich nicht. Kann ich schlecht beurteilen. Ich mache mir beim Thema Libanon. Ich mache mir beim Thema
Libanon. Nicht ausschließen.
Ich kann es überhaupt nicht ausschließen.
Ich kann es überhaupt nicht ausschließen.
Ich mache mir beim Thema Libanon deswegen auch so große Sorgen, weil erstmal natürlich wegen des großen menschlichen Leids, aber natürlich auch, weil der Libanon schon ein sehr spezieller Staat ist für den Nahen Osten. Also ist einer der vielleicht sogar der einzige Staat, der so multikonfessionell aufgestellt ist, dass er sogar in der Verfassung hat, okay, es gibt den christlichen Präsidenten, es gibt die Sunniten und die Schiiten, die in Regierung und Parlament
und
vertreten
Drusen
sind.
Und so weiter, ja.
Und deswegen kann natürlich eigentlich der Libanon ein gutes Vorbild für den Nahen Osten sein, wie man auch zwischen den Religionen gut und friedlich zusammenleben kann. Und da hingegen würde ich dir an einer Stelle recht geben. Die Regierung im Libanon ist in ihrem Bekenntnis gegen die Hisbollah. Und ich würde sagen, jeder Schlag gegen diese Terrororganisation ist richtig. Ist in ihrem Bekenntnis gegen die Hisbollah so klar wie selten zuvor. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn man mit unverhältnismäßigen Einsätzen reingeht, dass diese Regierung dadurch geschwächt wird, dass der Libanon in einen Bürgerkrieg
in einem sehr
gezogen wird,
Land,
in einen Bürgerkrieg gezogen wird und wir am Ende des Tages eine Stärkung der Hisbollah erleben, die eigentlich im Vergleich zu den letzten Jahren in einer eher schwächeren Position ist, hat mit vielen Dingen zu tun, Nasrallah getötet, die Pager-Attacke auf die Hisbollah, hat mit dem Rückzug von Assad in Syrien zu tun. Also eigentlich ist die Hisbollah geschwächt. Und deswegen mache ich mir da große Sorgen.
Okay, und offensichtlich spielt das Thema Libanon ja auch eine riesige Rolle, wenn es um die Frage geht, finden wir jetzt endlich eine Vereinbarung an der Straße von Hormuz? Wird berichtet von Schreiereien, so wurde es neulich berichtet, zwischen Trump und Netanyahu, das endlich zu lassen, weil das offenbar einer Friedensvereinbarung...
Sehr vorstellbar. Das waren sehr glaubwürdige Quellen. Ich glaube, es gibt zwei aus dem ganz nahen Umfeld,
richtig,
die einander den Wortlaut wiedergegeben.
Genau.
Ja, also wenn ihn jemand stoppen kann, Netanyahu, dann sicher nur Donald Trump.
So, harter Cut, Herr Winkel. Ich habe eine spektakuläre Frage an Sie. Was steht bei Ihnen am 30.06. im Terminkalender?
Bei mir steht, ich weiß gar nicht, was drin steht. Aber jedenfalls schaue ich natürlich...
Der Tag, an dem Deutschland gerettet
wird. Auf jeden
Fall
bin ich sehr gespannt auf diesen Tag.
Aber steht da was drin?
Ich glaube, steht noch nichts drin.
Ich habe ja überlegt. Ich weiß, was beim
Koalitionsgipfel steht denn bei Ihnen drin?
Es ist auch ein Koalitionsgipfel, an dem ich ja nicht beteiligt bin.
Ja. Was steht denn bei Ihnen drin?
Ganz viele Termine.
Aber nichts mit Deutschlandrettung?
Na, jeden Tag versuchen wir das ja.
Selbstverständlich, aber klappt
halt noch
nicht.
Also ich kann
halt
sagen, dass bei Lars Klingbeil im Kalender, der sich ja angeblich nicht erinnert, ich habe gerade nachgedacht, ich weiß, was da eigentlich drin stand, nämlich ein Sommerfest im Finanzministerium am 30. Juni um 18 Uhr.
Das gut, aber da kann die Rettung Deutschlands ja schon durch sein.
Oder sie kommt anschließend. Nein, aber tatsächlich...
Nee, aber jetzt ernsthaft, was ist denn das mit dem 30. Juni?
Naja, das ist da soll sich ein Koalitionsausschuss nochmal treffen und dann beginnt irgendwann die parlamentarische Sommerpause im Bundestag und dann kann man daraus ableiten, dass wenn Dinge vorher beschlossen werden sollen im Kabinett und vielleicht noch eingebracht werden oder über die Sommerpause diskutiert werden sollen, ist das sozusagen eine natürlich gegebene
Deadline. Können wir mal das Gesicht von Johannes Wink in Großaufnahme einfangen, so gequält, wie der gerade guckt?
Überhaupt nicht.
Also, was sagt es Ihnen, Herr Winkel, wenn selbst der Kanzler jetzt schon die Erwartungen wieder bremst und sagt, also Freunde, ein Big Bang wird es da nicht geben. Und ich dachte, ja gut, Big Bang hatten wir ja auch schon, ist schon ein paar Tage her, aber jetzt Reformen. Da zieht doch einer schon wieder die Erwartungen nach unten, die er selber gestellt hat.
Ja, vielleicht sollten wir mal aufhören, immer in dieser Achterbahnfahrt mit diesen Ankündigungen.
Aber wer ist wir?
Wir sind die Koalition aus Union und SPD.
Ach, gut.
Wir alle.
Gut.
Es ist eben nicht, also niemand bekommt, glaube ich, gerne Frist gesetzt.
Also, Entschuldigung, aber sich ganz selber, kurz, ich muss mal fragen, wirklich, das ist für mich wichtig, ich kann sonst nachts nicht schlafen.
Bitte.
Am 30.06. passiert also nichts.
Das hat keiner von uns.
Man wird sehen, was passiert. Ich kann das ja nicht vorhersehen. Ich glaube nur, dass es politisch nicht so wahnsinnig klug ist.
Wir planen für den Tag schon eine Sendung. Wir seit Wochen versuchen, uns darauf vorzubereiten und auch relevante Leute zu finden und so weiter.
Ja.
Also können wir absagen.
Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich kann Ihnen nur eines sagen, es ist nicht so klug, sich andauernd selber Fristen zu setzen. Aber es gibt dann.
Warum machen Sie das dann ständig?
Das Problem ist um hier.
Das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe die Frist ja nicht gesetzt. Aber eine Frist jedenfalls ergibt sich aus der Natur der Sache. Und die ist, dass wir im nächsten Haushaltsjahr 60 Milliarden Euro brauchen.
Das heißt, ist richtig.
In diesem Jahr müssen die Reformen kommen, ob die am 30.06. kommen oder am 1.07. ist ehrlicherweise nicht so wichtig. Aber in diesem Jahr müssen sie kommen, das ist klar.
Okay. Diese Gesetzesfrist, um zu diesem Termin zu kommen, ist ja ungewollt durchgesickert.
Das ist ja wurscht.
Macht es nicht besser, das Ganze. Das zeigt ein bisschen die Symptomatik und das Problem, in dem wir uns befinden. Aber mein Kollege hier richtig sagt, und ich unterstütze das, wir müssen ein Reformpaket auf den Weg bringen.
Das stimmt ja nicht. Also nach dem letzten Koalitionsausschuss, wir erinnern uns, Willa Borsig sollte ja alles geeint werden. Das lief völlig aus dem Ruder. Das war ein Krisentreffen, das selber zur Krise wurde. Dann gab es einen Koalitionsausschuss, wo sich dann alle wieder miteinander zumindest friedlich unterhalten haben. Daraus kam nichts, ging nichts hervor. Es gab kein Ergebnispapier. Man hat gesagt, wir reden über die nächsten Wochen. Und dann gab es einen Brief jeweils, den haben Sie gekriegt, von den Fraktionschefs an die Mitglieder der Fraktionen, dass das dann öffentlich wird. Das wissen die auch, weil das ist ein so großer Verteilerkreis. Das kann man in Berlin
so macht,
nicht.
Wenn man das so macht, dann
will man das so macht, dann will man das auch. Das kann man in Berlin definitiv nicht unter Verschluss halten. Und in diesem Brief standen diese Daten gesetzt. Und ehrlicherweise das Thema, dass man sich für eine Einkommenssteuer auf eine Einkommenssteuerreform...
Können wir noch einmal Winkel anfangen, Herr Winkel? Wen haben Sie angerufen, Herr Winkel? Tag, als der Brief kam. Wen genau? Welchen Medienvertreter?
Gar keinen.
Achso.
Er muss ja nicht anrufen, er drückt einfach auf Weiterleiten.
Ich habe das erstaunt zur Kenntnis genommen. Aber also Spaß beiseite. Ich glaube, weniger wichtig ist, die Reform andauernd anzukündigen. Wichtig ist, zur Entscheidung zu machen. Das ist der Punkt.
Ja, nur eine Sache. Ja. Es gibt ein Datum für die Einkommensteuerreform wurde mit dem 01.01.2027 beziffert. Also das war ein Ergebnis des Willa-Borsig-Treffens. Da kam das raus. Und Sie haben ja völlig recht, der Haushalt am 6. Juli soll das Kabinett über den Haushalt für 2027 entscheiden. Der wird vielleicht noch irgendwie funktionieren. Danach geht es gar nicht mehr.
Der 28er ist der entscheidende.
Und unsere aller Rentenkommission, da wissen wir beide wahrscheinlich besser noch als Lars Klingbeil und Friedrich Merz, die müssen zu Potte kommen, weil sonst wird es noch viel teurer und es wird nicht funktionieren.
Wir tun jetzt so, als gäbe es wenigstens diesen einen Tag der Reformen. Sie erinnern sich vielleicht noch dunkel, es gab einen ganzen Herbst, der mal angekündigt war.
Ja.
Wir specken ab, ein Tag reicht, aber an einem Tag muss es jetzt auch wirklich laufen, die ganze Sache. Und Rente ist gerade als Stichwort gefallen. Sie sagen, nur die Rentenerhöhung, nicht die Rentenausgaben, nur die Erhöhung in diesem Jahr kostet ungefähr 20 Milliarden.
Genau.
Sei allen gegönnt. Gleichzeitig reden wir über die Nichterhöhung beim BAföG. Da geht es im Vergleich dazu lächerliche 100 Millionen und kürzen dann auch noch das Elterngeld. Was ist das für eine Prioritätensetzung mit Blick auf eine junge Generation, weil hier die junge Generation gerade sitzt?
Ja, es ist einfach eine ganz schlechte und schiefe Prioritätensetzung. Und Sie haben es angesprochen, nur die Erhöhung der Rente, 4,5 2-4%, deutlich über der Inflation, 20 Milliarden. Ich will vielleicht einmal kurz, um diese Prioritätensetzung zu erläutern, nochmal auf den Koalitionsvertrag eingehen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, Rentenerhöhung, so wie die Löhne kommt. Wir haben vereinbart, BAföG-Reform kommt, ist übrigens wichtig wegen der Wohnkostenpauschale, sehr, sehr großes Thema. Wir haben auch vereinbart, dass das Elterngeld erhöht wird. Wobei erhöht ist ein bisschen Euphemismus. Eigentlich soll es nur angepasst werden, weil es jahrelang nicht an die Inflation angepasst worden. So, und jetzt haben wir eine politische Situation, wo wir sagen, wir müssen irgendwie Geld sparen, wir haben kein Geld mehr. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, zum Beispiel bei diesen drei Projekten zu sagen, okay, wir haben irgendwie eine Summe X, die brauchen wir. Und dann finden wir irgendwie einen fairen Ausgleich. Also sagen wir jetzt einfach mal, die Rente steigt nicht um 4,24%, sondern um 3%, immer noch über der Inflation. Dafür können wir aber auch beim Thema BAföG jedenfalls die Wohnkostenpauschale, die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, erhöhen. Und wir können beim Thema Elterngeld das jedenfalls nicht kürzen, so wie es ja jetzt beschlossen wird. Also man sieht daran, wir haben eine ganz schiefe Prioritätensetzung. Das hat damit zu tun, dass unsere beiden Parteien eine
so alte Wähler
nicht,
haben.
Mir nicht näher
so bekannte, alte Wähler haben.
Ja, alte Wähler haben, aber vor allen Dingen
Leute wie mich zum Beispiel, ich habe mir das angeguckt, im Schnitt sind Wählerinnen und Wähler der SPD und auch der CDU an die 58 Jahre alt.
Ja, das mag sein, aber es ist vor allem ein Missverständnis. Also unsere beiden Parteien gehen davon aus, dass man der Boomer-Generation, weil sie quantitativ so riesig ist, nichts zumuten kann. Aber das stimmt in meiner Erfahrung im Wahlkreis in Berlin, wo auch immer, es stimmt überhaupt nicht.
Das ist richtig, ja, was Sie sagen.
Weil viele Menschen sagen, also ehrlicherweise die Boomer-Generation, es gibt natürlich auch dort Armut, das ist gar keine Frage. Aber im Grunde genommen ist es die finanziell bestausgestattetste Generation, die Deutschland jemals hatte.
Es ist nicht nur das, wir sind ja deswegen auch in der Lage, weil unsere Generation nicht die Kinder bekommen hat, die nötig wären,
kommt dazu.
Um dieses System zu stabilisieren. Das ist so.
Das kommt hinzu. Und
das
deswegen
darf man den Leuten nicht vorwerfen, aber das ist einfach Mathematik, schlicht und
ergreifend. Aber an der Stelle, die Rentenerhöhung ist noch nicht final beschlossen. Und deswegen jetzt auch mal ein Vorschlag, zu dem ich auch mal die Koalitionsspitzen bitte Stellung zu nehmen. Wir könnten es ja auch so machen, dass wir die Rente nicht um 4,24% erhöhen, was dann über 20 Milliarden kostet, sondern um 3%, immer noch deutlich über der Inflation. Und wir ermöglichen trotzdem die Anpassung beim Elterngeld und beim BAföG. Und dann haben wir am Ende des Tages einen gerechten Generationendeal, einen gerechten Generationenvertrag.
Könnte auch die Mütterrente einfach wieder beerdigen, die die CSU in diesen Koalitionsvertrag hineinverhandelt hat.
Die 20 Milliarden in dieser Koalition? Kostet in
die
dieser
Erhöhung
Legislatur?
Nicht 20 Milliarden insgesamt.
In dieser Legislatur? 20 Milliarden.
Richtig. Alle drei Teile der Mütterrente, ja.
Ja, ja, 20 klar. Milliarden. So, weil Sie sagen, ich hätte jetzt gerne mal eine Erklärung. Ich hätte hier eine für Sie. Doro Bär sagt Ihnen was? Kommt aus der Union, die zuständige Forschungsministerin, die sagt, das ist völlig in Ordnung mit dem Stopp der BAföG-Reformen. Und beschreibt dann die Situation für Studierende in Deutschland als sehr privilegiert. Sagt, es gibt hier keine Studiengebühren. Der Staat ermöglicht vielen jungen Menschen überhaupt erst ein Studium. Und es ist überhaupt kein Drama, wenn Studierende neben dem Job Studium jobben, weil dann sammeln sie vielleicht sogar mal wichtige Erfahrungen fürs Leben und auch den Beruf, gerne auch in den Semesterferien. Und dann der Satz, der richtig Freude macht, es wird kein Vollkasko-Studium geben. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Wie kriegt man, was für Reaktionen kriegt man, wenn sowas publik wird?
Ich will grundsätzlich eines mal sagen, natürlich hat Doro berecht, wenn sie sagt, dass wir in einer privilegierten Situation leben, weil wir keine Studiengebühren bezahlen. Das ist international ziemlich einmalig. So, trotzdem, natürlich habe ich auch viel Kritik dafür erhalten, ist aus der jungen Generation, ist doch ganz klar. Auch wenn ich sagen muss, ich persönlich habe auch neben dem Studium gearbeitet. Insofern kann man es so und so sehen. Nur,
Das Thema ist immer diese Wählerbeschimpfung. Das verstehe ich nicht. Den Teil
kapiere ich
nicht.
Es ist keine Beschimpfung. Es ist keine Beschimpfung. Trotzdem ist die.
Der Kanzler sagt, Arbeit ist nicht die gelegentliche Unterbrechung von Freizeit. Jens Spahn sagt das auch. Und dann kommt die Forschungsministerin und erklärt jungen Studierenden, Freunde, wenn ihr nebenbei mal ein bisschen arbeitet, ist doch jetzt echt kein Thema, stellt euch mal nicht so an. Es wird kein Vollkasko-Studium geben, jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Das verstehen die doch selber.
Ja, also natürlich ist das nicht gut gelaufen, das ist doch gar keine Frage, will ich jetzt nicht drum rumreden.
Okay, danke.
Man kann natürlich auch neben dem Studium arbeiten, habe ich auch gemacht, ich habe auch gejobbt, aber
das Problem ist,
Punkt, den ich habe, den sozusagen politischen Punkt, den sich doch eine Koalition nochmal stellen muss, ist, Wir haben auf der einen Seite Milliardenausgaben bei der Rente, die dazukommen. Und auf der anderen Seite reden wir tatsächlich zum Beispiel bei der BAföG-Anpassung, Elterngeldanpassung über relativ kleine Beträge.
Über 100 Millionen.
Und da stimmt einfach die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht. Und das ist schon ein Problem, was man mal thematisieren muss. Und ich hoffe, dass wir in unseren Fraktionen dann noch eine Lösung hinbekommen. Und
weil wir dieses mögliche Spannungsverhältnis auch haben, ist diese Aussage übers Wochenende, ich weiß nicht mit wem rückgekoppelt, natürlich eine harte Backpfeife für viele Studierende gewesen in diesem Land. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die Situation der Studierenden in Deutschland trotz, und ich bin froh darüber, dass wir das in den 10er Jahren Niedersachsen beispielsweise hingekriegt haben, die Abschaffung der Studiengebühren, weil es meinen Weg geebnet hat an die Uni.
Aber ganz ehrlich, ich kaufe das Argument allein schon deswegen nicht, weil man natürlich darauf hinweisen kann, wie furchtbar privilegiert das alles ist, dass man keine Studiengebühren zahlt. Da würde ich als erstes Argument immer machen, wir sind das Land, das außer geistige Ressourcen wenig zu bieten hat. Das heißt, darauf sind wir angewiesen. Es ist unser ureigenstes Interesse, dass Menschen bereit sind, ein anspruchsvolles Studium seriös durchzuziehen. Wir brauchen Exzellenz in diesem Land. Der zweite Punkt ist, auch die haben Inflation, auch die haben
Wohnkostensteigerung, Energiekosten, Lebensmittel.
So. Also so zu tun, als wäre das irgendwie so ein wohlstandsverwahrloster Haufen, der sich jetzt irgendwie beklagt und irgendwie eine komische Vollkasko-Mentalität.
Jetzt bewusst ein bisschen, Herr Lanz.
Ich spitze zu, weil ich ja lerne von der Bundesforschungsministerin. Nee, bitte.
Deshalb, um zurückzukommen, war das eine Backpfeife für diese junge Generation. Zu meinen, zu glauben, es wäre eine Wohlfühlgeneration, verkennt ja die Herausforderungen, vor der sich diese junge Generation befindet. Aber abseits von diesem inhaltlichen Punkt, dass es im Koalitionsvertrag drin steht, dass wir es geeint haben, wird noch mal eine andere Sache sehr deutlich. Und warum beispielsweise 3/4 der Menschen in Deutschland aktuell nicht zufrieden sind mit unserer Arbeit, dass wir immer wieder Reformchen für Reformchen teilweise droppen lassen, ohne dass wir uns ein einheitliches Bild machen.
Das ist richtig.
Du hast einen sehr, sehr guten Vorschlag gerade gemacht, über den man diskutieren kann und auch diskutieren muss.
Das ist gut.
Absolut. Ich würde das nicht dogmatisch ablehnen. Ich teile genauso wie du auch. Man sagt immer, die SPD, Bremser, wir wollen nicht das Land reformieren. Ganz im Gegenteil, wir müssen dieses Land reformieren. Mhm. Und ich will ja auch, dass das Wort Reform nicht nur verstanden wird als irgendeine Mehrbelastung für Menschen, sondern auch mittel- und langfristig für eine Vision dieses Land, was das Land besser macht. Ja. Das heißt, wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Koalitionsspitzen, unsere Regierungsspitzen sich zusammensetzen, bestmöglich, sage ich sehr deutlich, am besten vor der Sommerpause dieses Reformpaket so präsentieren, dass wir sagen können, wir gehen in die Sommerpause rein mit einem Reformpaket, das wir den Menschen in unseren Wahlkreisen auch präsentieren und erklären können, wenn es dann in die erste oder zweite oder was auch immer Lesung geht.
Also beim Thema Generationengerechtigkeit habe ich nicht nur hier, sondern auch in Berlin schon andere Diskussionen mit SPD-Leuten geführt. Und deswegen freue ich mich sehr darüber. Und deswegen können wir ja vielleicht zusammen...
Nicht nur mit der SPD, sondern auch mit Ihrem eigenen sagen, Kanzler.
Insbesondere auch mit dem eigenen Kanzler, Frau Münstermann. Können Sie da lösen?
Beim Thema Rente hat sich Herr Winkel tatsächlich nichts vorzuwerfen, weil er im Dezember oder im Winter den eigenen Kanzler schon mal so weit brachte, dass der offensichtlich mit sich rang, ob er eine Vertrauensfrage stellen soll, weil es nicht klar war, ob ihm die eigene Fraktion und die SPD folgen. Es gibt nur 12 Stimmen Mehrheit für die Koalition im Bundestag. Das war außer Frage gestellt. Also Sie haben ja mit der SPD, mit der Arbeitsministerin sehr hart diskutiert über die Frage des Rentenniveaus. Und ich fand's, habe ich damals so kommentiert, würde ich auch immer wieder sagen, ich fand's dann überzogen ab einem gewissen Punkt. Inhaltlich gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, dass man nicht hätte die Regierung sofort sich hertreiben sollen. Gerade nicht als junge Union. Vor sich hertreiben, weil damit dieses Bild der uneinheitlichen Regierung immer weiter fortgeschrieben wird, was ja gut
das
war.
Das ist eine falsche Entscheidung, das ist das Problem.
Genau, aber was Sie ja geschafft haben, und darauf will ich hinaus, ist ja, dass es diese Rentenkommission gibt. Von dieser Rentenkommission, wo ja auch Mitglieder der jungen Gruppe drin sitzen, wird, und ich glaube, das ist das, worauf wir hoffen können im Sommer. Das ist jetzt meine Prognose für den 30.
Aber kriegen wir es denn dann wenigstens hin?
Ja, also ich glaube, diese Rentenkommission, die arbeitet im Gegensatz zu anderen Kommissionen tatsächlich recht still vor sich hin. Und das ist gut.
Ja.
Die wird gedrängt, aber was man hört, ist auch, dass sie es schaffen werden, einen einheitlichen Vorschlag zu präsentieren. Diesen Vorschlag, das hat Bärbel Baas, Arbeitsministerin, SPD-Chefin, gesagt, wird sie umsetzen. Denn die Auseinandersetzung hatten sie ja vor allem mit Frau Baas. Der Kanzler war ja inhaltlich eher bei Ihnen und hat aber gesagt, ich bin nun mal ein Koalitionär. Ich habe diese SPD, ob ich will oder nicht, ich muss mich mit denen auseinandersetzen. Deswegen gab es ja den Konflikt. Und sollte es tatsächlich so kommen, dass diese Kommission feststellt, dass wer auch immer, ob wir beide oder so, Sie vor allem, aber auch wir beide, länger werden arbeiten müssen mit Bürojobs, wo wir uns das vorstellen können und länger einzahlen werden müssen in die Rentenversicherung, dann ist das
würde
gut.
Es vielleicht helfen, wenn man einfach die Rente mit 63 beispielsweise abschließt? Es gab heute eine interessante Studie.
Schon immer ein Punkt. Das Deutsche Institut 10
Milliarden
DIW, recht SPD-nah, hat das gerade im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ausgerechnet, was man sparen könnte. Die Rente mit 63 war eine großkoalitionäre Tat und sie war eine falsche Entscheidung damals.
Ja, weil sie vor allen Dingen von Menschen in Anspruch genommen wird,
die es möglicherweise nicht brauchen.
Ja, also körperlich
arbeiten. Wir, ja, weil der berühmte Dachdecker ja glücklicherweise meistens schon früher an Rente
länger werden
gehen
arbeiten
darf,
müssen,
weil das nämlich gar nicht
ist,
kann.
Das bestreitet auch niemand, dass es dann Ausnahmen gibt für die nicht können, die gesundheitlich nicht können.
Klar.
Das ist völlig klar.
Wobei ich eine Sache sagen will, also Sie haben gerade gesagt, dass Frau Baas das umsetzen wird. Also ich hoffe, dass es so kommt. Ich appelliere auch daran. Sie hat gesagt neulich, und das hat sich für mich ein bisschen schwierig angehört, dass die Kommission das einstimmig beschließen muss. Also die Kommission muss ein Ergebnis präsentieren. Aber wenn man jetzt einer einzigen Person eine Blockadesituation oder eine Blockademacht einräumt, finde ich das als Ministerin etwas schwierig, um mal vor uns vorsichtig zu formulieren.
Aber dann hätte Frau Baas auch, glaube ich, und die SPD damit auch ein Problem, was man nicht lösen kann. Okay. Also wenn es die SPD und die Rente, das ist eine sehr, sehr enge Beziehung. Aber es wird einen Vorschlag geben müssen. Und da ist ja der Finanzminister Lars Klingbeil, Vizekanzler, SPD-Chef, der Erste, der in seinen Haushalt guckt und sagt, der größte Posten ist die Rente, also die staatlichen Hilfen für diese Rente. Das wird nicht funktionieren, das weiß er auch.
Okay.
Und deswegen, ich würde sagen, bei der Rentendebatte hoffe ich auf die Vernunft in dieser Koalition, aber ob es der 30.06. ist, mag ich sehr zu bezweifeln.
Ich wollte gerade sagen, wir hoffen auf Vernunft und jetzt auch auf einen Eintrag im Kalender, wenn er Sie gehört hat. Das war ein so leidenschaftlicher Appell. Vielleicht können Sie ihn da diesbezüglich nochmal anrufen. Ich danke ganz herzlich. War viel los heute in der Sendung. Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.